RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Alle von den verschiedenen sommerlichen Ecken, in denen wir uns gerade befinden. Ich sitze hier in Oramont im Hotelzimmer und die generalgesteuerte Klimaanlage bläst hier auf mich. Ich kann die auch nicht geringer stellen. Heidi, wie sind die Temperaturen in Wien aktuell?
Ja, hallo Anna, hallo Wolfgang, hallo liebe Zuhörer. Ich bin in Wien und wir erwarten heute 33 Grad und auch Gewitter. Ich bin schon neugierig, wie es werden wird, aber ja, es ist heiß in Wien, aber auch Sommer, also somit, ich beklag mich nicht. Wolfgang, wie ist es bei dir?
Ja, also ich bin in Hamburg, da war jetzt die letzten Tage sehr, sehr hohe Sommertemperaturen. Das hat ja Spaß gemacht, die ganze Stadt ist draußen. Und heute Nacht hat es dann mal kurz gewittert. Da musste ich dann tatsächlich aufstehen und den Sonnenschirm reinholen, weil das so wehte und ich befürchtete, der fliegt weg. Aber jetzt heute Morgen ist es schon wieder, die Sonne scheint schon wieder, es ist schwül warm. Also ein bisschen wie im Dschungel. Ne?
genau.
Stadtdschungel.
Genau.
Ja. Der Stadtdschungel. So ist es. Dann schauen wir mal, was sich in den verschiedenen Stadtdschungeln so Neues getan hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, genau. Und so wie Heidi eben gesprochen hat von hohen und Höchsttemperaturen, so hat das auch die Schwarzgruppe geschafft. Die Schwarzgruppe, zu der unter anderem die Einzelhandelsketten Kaufland und Lidl gehören, die haben im Geschäftsjahr 2022 ein super Ergebnis hingelegt mit ihren 575.000 Mitarbeitern. Man höre, ne? 575.000 Mitarbeiter. Erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 154 Milliarden Euro. Und das war ein Anstieg von 15,4%. Das ist ja mal ein Wort. Ne? 15% mehr bei so einem Niveau. Das finde ich schon enorm. Ja, das ist wirklich wahr. Kaufland dabei die haben ein paar Realmärkte integriert. Die hatten einen Plus von 16% auf immerhin 31 Milliarden. Das ist ja nun auch alles andere als wenig. Und die Hauptmarke Lidl steigerte den Umsatz um 13,8% auf 114,8 Milliarden. Also im Geschäftsjahr vor waren die knapp über 100 Milliarden und jetzt auf knapp unter 115 Milliarden. Also das enormes Wachstum. Der Online-Anteil ist wie bei allen Lebensmittelunternehmen immer noch sehr gering. Den Jahresabschluss haben sie leider nicht genannt, aber sie haben darüber geredet, dass sie durch effizientes Prozessmanagement konnten sie ihre Kostensteigerung bei dem Einkauf der Waren, bei Rohstoffen, Energie und Transport ganz gut auffangen, mussten die Preise nicht an die oder die Erhöhung nicht an die Kunden weitergeben. Naja, und haben dadurch neue Kunden gewonnen und neue Filialen haben sie auch aufgemacht, immerhin 400, das heißt eine pro Tag, wenn man so will, auf jetzt 13.700. Ja, ich würde mal sagen, das sind mal ordentliche Zahlen, ne? Die muss man erstmal machen.
Verdauen.
Ja, die muss man erstmal verdauen, genau, ja. Naja, Lidl ist ja schon seit langer Zeit auf Wachstumskurs und man muss ja wirklich sagen, die Innovation, die Werbekampagnen, die die gemacht haben, derzeitige wird ja auch gerade gefeiert, 50 Jahre Lidl mit vielen Promis, hatten wir schon mal berichtet. Also, die geben schon Vollgas.
Was sie auch für eine Präsenz auch haben, ne? Wenn man sich überlegt, dass da jährlich 6,8 Milliarden Leute in deren Filialen ein- und ausmarschieren, ja. Haben die da schon auch eine relative Ausstrahlungskraft, ne? Auf jeden Fall.
Ja, genau. Eine ganz andere Anziehungskraft, als die Warenhäuser das haben. Ne? Ja, dann habe ich hier noch eine Meldung von der englischen Firma ASOS. Ist ein Online-Händler die jetzt nach der Corona-Zeit und nach der Wiedereröffnung der Läden ja teilweise unter ein bisschen Druck stehen. Die hatten im dritten Quartal jetzt gemeldet einen Umsatzrückgang von 14%, aber sie konnten gleichzeitig ihren Profit um 20 Millionen Pfund steigern. Und das Unternehmen hat seine Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt, komme ich gleich dazu. Das hat auch einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs gehabt, nämlich der Stieg um 14%. Naja, und der neue CEO hat im vergangenen Oktober eine Überarbeitung des Geschäftsmodells angestoßen. Die Strategie besteht darin, den Fokus mehr auf Profitabilität zu legen anstelle von Umsatzwachstum. So hat er dann Lieferketten optimiert, Kosten gesenkt, Innovationen gesteigert, sodass eben im dritten Quartal der Gewinn deutlich gestiegen ist. Die Gesamtzahl des Jahres bis zum Ende des Quartals kumuliert hat man noch nicht gemeldet. Man hat sozusagen den Gesamtwarenbestand um 20% reduziert und 86% des Lagerbestandes sind jetzt weniger als 12 Monate alt. Das finde ich schon enorm wert. Also man hat sozusagen die alten Dinger, die man nicht verkaufen konnte, ist man losgeworden, ist profitabel. Als es ASUS nicht so gut ging, hat der Kursverlust angefangen. Da haben sie 71% ihres Wertes an der Börse in den letzten 12 Monaten verloren. Aber jetzt sind sie wieder um 14% gestiegen. Also die haben offensichtlich ein Mittel gefunden, wie sie nach dieser Corona-Zeit in ein positives Fahrtwasser kommen. Finde ich, denen darf man auch ruhig gratulieren, auch wenn die Zahlen nicht so hoch sind wie bei der Schwarzgruppe.
Ja, different kind of business, different numbers, fair enough, oder?
Ja,
genau. Die manövrieren sich da gut durch. Wir bleiben im Fashion-Bereich. Fand ich ganz, ganz lustig. Es war jetzt die Pitti-Uomo in Florenz, wo sich alle Einkäufer getummelt haben. Und zwar, das war ja die 104. Ausgabe der Pitti. 17.000 Besucher wurden begrüßt und darunter 12.000 Einkäufer. Was fand ich jetzt eigentlich so lustig daran? Und zwar hat die Textilwirtschaft, sage ich mal, die Mode-Insights oder Highlights damit gebracht, zurück nach Deutschland. Und ich wollte euch da jetzt 5 davon mal vorstellen. Und zwar, was ganz angesagt war, war der kleine Gürtel. Und die Textilwirtschaft schreibt, keine Spaghetti, eher eine Tagliatelle. Also Männer und auch Frauen, schmaler Gürtel ist hier angesagt. Weites Highlight war der Ajour-Strick. Ja, schreibt die Textilwirtschaft, die Tischdecke der Oma findet den Weg in die Fortessa. Sieht eigentlich ganz cool auch aus, dann richtig kombiniert, muss ich sagen.
Ja.
Gut, dann haben wir noch Regular Denim. Nicht so überraschend, aber scheinbar tragen hier die Experten die Jeans etwas länger, als sie sein muss. Ja? Also wahrscheinlich noch ein bisschen über den Schuh lassen.
Ja, zum Stolpern.
Genau, und dann hinten so abgewetzt. Als kleine Frau ist das eben bei mir immer unabsichtlich so, weil mir die immer zu lang sind. Bin ich hier schon voll im Trend. Das besondere Polo, also gut, die Polos dann auch, sage ich mal, mit Streifen und Knopfleisten und in verschiedenen Farben. Und last but not least, da bin ich auch ein großer Fan von, gerade im Sommer, das Set. Ne? Also so Hemden und Bermuda-Kombinationen. So als Casual-Set so zum Anzug, Sakko und Hose. Also ganz witzig, sind wir schon gerüstet mit diesen neuesten Modetrends, würde ich mal sagen.
Ja, da werden wir die Augen aufmachen und schauen, was wir so auf den Straßen sehen, wer da dabei war oder wer sich damit beschäftigt hat.
Ganz genau.
Ja, so ist genau.
Ja.
Dann habe ich noch mitgebracht, und zwar nicht ganz so modisch, würde ich jetzt mal sagen, aber sehr praktisch, quadratisch praktisch gut, und zwar Oak 25. Das Hamburger Unternehmen wurde ja 2018 gegründet Und 2020 haben sie unter anderem auch den About You CEO Tarek Müller als Investor gewonnen. Da wurde dann ein sechsstelliger Betrag in das Unternehmen investiert. Jetzt sind die ein bisschen in Schwierigkeiten geraten aufgrund der gesteigerten Logistikkosten auch in 2022. Rief das Unternehmen dann auch auf Instagram auf so einen Notverkauf hin und die Community ist darauf eingestiegen, hat viel gekauft und das Unternehmen hat sich da ein bisschen aus dieser Schieflage wieder raus manövriert. Worum geht es jetzt aber in der heutigen Meldung? Und zwar hat Ecom Brands OK25 gekauft und unter deren Fittiche genommen. Somit haben sie sich da auch gut raus manövriert mit einem Exit. Die Gründer sind noch dabei. Das heißt, das Team wurde auch vollständig übernommen, was ja auch immer nice ist. Wer jetzt OK25 nicht kennt, die produzieren so selbstreflektierende Taschen, hauptsächlich Rucksäcke. Dann noch eine kurze Meldung zu Kalida Group. Die kündigt den Umsatzrückgang an und trennt sich auch von Ehrlich Textil. Also die leiden jetzt auch noch an der aktuellen Konsumentenstimmung und der teils hohen Inflation. Im Vergleich zu, was wir letztes Mal von Lululemon berichtet haben, wo, sage ich mal, die kaufkräftigen Kunden dann auch ordentlich ihre Athleisure-Wear kaufen, ist das bei der Kalida Group nicht der Fall. Die haben ja diese Ehrlich Textilgruppe dann im Februar 2022 akquiriert und jetzt wird dieser bereits als aufgegebener Geschäftsbereich rapportiert. Ne? Dann würde ich noch sagen, war ich in Amsterdam gestern und habe mir da ein bisschen die PC Hofstraat angeschaut. Ich finde es ja dann auch immer wieder spannend, hier zu berichten, was sich so in den Städten im Retail-Bereich tut. Also PC Hofstraat ist ja, sage ich mal, die Luxusmeile Amsterdams, die Königsallee, der Hohe Markt oder der Graben, das Goldene Quartier aus Amsterdam. Und ich würde sagen, das ist eine reinste Baustelle. Also es ist ein Wahnsinn. Da kann man echt nicht angenehm verweilen. Es sind so viele, wie nennt man das, Hoardings. Also die Shops bauen aus und haben da ihre Shops natürlich verbarrikadiert mit
Absperrungen, meinst du?
Ja, diese Absperrungen, wie nennt man das? Diese aus so einem Holz einfach, dass man nicht reinsehen kann. Ne?
Bauzäune.
Ja. Bauzäune, genau. Bauzäune, danke. Also, Moncler hat aktuell irgendwie zwei Stores. Einer ist ein Pop-up und der andere wird dann vergrößert. Ich finde es dann ja auch immer so spannend, zu spekulieren, in welche Flächen die dann vergrößern. Wir haben den neuen Polo Ralph Lauren Store begutachtet. Der ist früher auf der Gucci-Fläche gewesen. Also jetzt hat Gucci die ehemalige Polo Ralph Lauren Fläche übernommen. Und Polo Ralph Lauren ist auf eine viel kleinere Fläche schräg gegenübergezogen. Dort präsentieren die dann ihre hochwertigen Linien, also ein Purple Label zum Beispiel. Schöner Store, aber ja, die Mitarbeiterinnen haben auch gesagt, die andere Fläche war besser, weil die war viel größer. Na, ist klar, ne? Da ist jetzt der Gucci. Und natürlich ein altbekanntes Bild, wo sind die Schlangen? Vor dem Louis Vuitton Store, vor dem Dior Store. Hauptsächlich, okay, gut, Touristen, würde ich jetzt mal sagen, aber auch junge Leute, was mich auch dann auch immer wieder überrascht, dann zu sehen. Ja, so viel würde ich mal sagen zu meinem. Aber talking about luxury und Louis Vuitton, Heidi, da hast du ja auch etwas in diesem Bereich für uns gefunden.
Ganz genau. Ich wollte auch noch ergänzen, weil du gesagt hast, die Bauzäune in Amsterdam, in Wien gibt es das ja natürlich auch und Moncler geht ja auch über die Straßenseite rüber, baut da aus und vergrößert sich, so wie auch natürlich der ehemalige Louis Vuitton ja jetzt eröffnet hat am Graben auf einer neuen Fläche und der ehemalige Louis Vuitton jetzt zum Dior wird. Und da sind wir beim Thema, wie du richtig gesagt hast. Lange haben wir darauf gewartet, nach dem Ableben von Wir Jill Ablo im Jahre 2021 im November wurde ja letztes Jahr angekündigt, dass Pharrell Williams die Nachfolge antritt. Und ja, und es war soweit. Gestern Abend fand seine erste Debütshow statt, und zwar auf der Pont Neuf in Paris. Ja, man kann sich vorstellen, es war alles da, was Rang und Namen hatte aus Hollywood, dann natürlich aus dem Musikbusiness etc. Und was besonders war, also er hat sich sehr beschäftigt mit dem Damier Canvas, das ja im Jahre 1888 von George Vuitton erfunden wurde und dann nachher verändert wurde in unterschiedlichen Farbstellungen. Er hat dieses Verpixelte quasi als Camouflage digitalisiert. Also es schaut aus wie so ein digitalisiertes, verpixeltes Bild. Also fand ich persönlich ganz gut. Einen Link stellen wir dazu, da kann man dann nachschauen, die Modeschau, und ist sehr beeindruckend natürlich, mit Lichterspielen, mit Musik, mit Chören und dann auch mit der Aftershow-Party, so muss ich sagen, von Jay-Z. Also die haben schon richtig Gas gegeben. Natürlich war die Familie von Louis Vuitton da, die Arnault-Familie, und daneben gleich die Frau und die Kinder von Pharrell Williams. Ja, also das Thema ist jetzt auch erledigt. Die Man Fashion Show für Frühjahr, Sommer 2024, ja, ist vollbracht. Also da geht es jetzt dann in dieser Richtung weiter.
Mhm. Ja, ist ja auch wieder fett in der Presse auf allen Seiten hier, der Pharrell.
Überall, ja. Überall, ganz, ganz wild. Ja, also heute sind die Medien voll.
Ja.
Sehr gut, dann würde ich mal sagen, spannendes in der Kategorie, und wir schauen weiter.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und ich glaube, ganz interessant geht es auch weiter in dieser Kategorie. Und zwar haben sich zwei gefunden, wo man am ersten Blick jetzt nicht gedacht hätte, dass sie sich jemals finden werden. Aber die beiden Unternehmen teilen gemeinsame Werte. Und zwar ist das zum einen Trigema und das Düsseldorfer Streetwear-Label Live Fast Die Young. Die ja 2012 gegründet wurden und Trigema 1919, ein Familienunternehmen aus dem schwedischen Burladingen. Sie werden ohne Investoren, also sie machen ihr Business ohne Investoren und haben auch noch ihren Sitz am Ursprungsort. Das ist natürlich auch sehr spannend. Die Kollektion von diesen beiden, diese Capsule-Kollektion, besteht aus 13 Teilen und umfasst unter anderem Trainingsanzüge, Kapuzenpullover, Unternehmen, also Unterhemden, Accessoires und Socken. Und das Spannende dabei ist, es trifft eben dieser hohe Qualitätsanspruch im Oversized-Look von Live Fast Die Young auf die klassischen Trigema-Farben Rot, Weiß, Blau und Schwarz. Ja, und natürlich ist der Wolfgang Grupp, der Trigema-Inhaber, sehr, sehr angetan, dass eben so ein junges, urbanes Label auf ihn zukommt und natürlich auch Made in Germany einen hohen Stellenwert hat in dem Sektor. Es ist natürlich auch so, dass man jetzt eine neue Zielgruppe anspricht mit dieser Verbindung. Und Qualität ist das Bindeglied von beiden natürlich, und das ist eine schöne Verbindung meiner Meinung nach. Und die Kollektion, also diese Capsule-Kollektion, ist jetzt seit circa 10 Tagen im Live Fast Die Young Online-Shop, sowie aber auch in den Flagships in Hamburg, Köln, Berlin und Düsseldorf erhältlich.
Ja, also ich muss sagen... Ja, nee, ja, klar. Ich habe mir das ehrlicherweise ziemlich genau angeguckt. Also ich finde, die Kooperation hat das Potenzial für beide zusammen Brand of the Month, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil was ich wirklich faszinierend finde, ist, es gibt einen kleinen Film, ein Video, was man gedreht hat.
Genau.
Und wenn man sich dann und Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, Trigema ist eine Marke, die kennen viele Deutsche, viele ältere Deutsche aus dem Unterwäschebereich, ja. Und ich habe nun ein paar Jüngere gefragt, wer ist Trigema? Keine Ahnung, kennt keiner. So, und wenn man jetzt die Mode sieht, wenn man sieht, wie das inszeniert wird, wenn man das Video anguckt und sieht, wie weit sich Trigema auch da aus dem Fenster gelehnt hat und bereit ist, so eine Kooperation mitzumachen, das ist wirklich faszinierend. Ja, also da muss ich sagen, ich bin bislang nicht immer der große Fan von Wolfgang Grupp gewesen, aber dass er das mitmacht, Hut ab, muss ich wirklich sagen, kann ich nicht anders bezeichnen. Dann haben die das so richtig geschickt gemacht in der Vermarktung. Es war nicht so, dass die gesamte Kollektion frei verfügbar war, sondern jeden Tag ist ein neuer Artikel dazugekommen und es gab eine Zeitleiste, da wusste man, aha, nächste Woche Donnerstag gibt es den Hoodie und dann kommt dieses dazu und dann kommt jenes dazu. Und auf der anderen Seite für LFDY ist es natürlich diese Qualität, die sie da reinbringen, mit jemand zusammenzuarbeiten. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie hier Udo Lindenberg und Otto gerade sozusagen von den jungen Rappern ins Boot geholt werden und quasi das alte, bekannte auf eine besondere Art und Weise neu und modern wiedergebracht werden. Und das haben die jetzt hier im Textilbereich gemacht. Also und wenn man sich die Sachen anguckt, ich habe das auch im Laden gemacht, die haben mich tatsächlich reingelassen, das ist wirklich gelungen. Also da kann ich nur sagen, Hut ab. Ne?
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, auch das Video werden wir verlinken, weil ich fand es, wie du gesagt hast, auch besonders, also ich habe Gänsehaut bekommen, weil es war wirklich toll gemacht und mit all diesen Emotionen und wie sie sich aneinander angepasst oder angenähert haben. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, also schöne Geschichte. Und gute Kombination.
Ja.
Ich würde sagen, hiermit, wenn dir das sogar Gänsehaut verleiht und Wolfgang auch so begeistert ist, haben wir dann hiermit unsere Kooperation/Brand of the Month June auch gekürt.
Ja.
Bin gespannt, ich habe das ehrlich gesagt nicht so im Detail angeschaut, aber natürlich auch der Presse entnommen.
Ja.
Und genau.
Ja, genau.
Eine andere Meldung habe ich noch gefunden, da nehme ich euch alle mit jetzt nach Milano und zwar in die San Babila. Da gab es jetzt eine Eröffnung vom allerersten Geschäft von der Wondiar-Tasche von Diesel. Und zwar gleich daneben vom Diesel Flagship Store in San Babila. Dieser 1GR-Shop soll ein Jahr ab nun geöffnet werden oder bleiben und ist konzipiert als Immersive Umgebung. Das ist eher ein multisensorisches Kunstkonzept als ein Einzelhandelsgeschäft zu erleben. Und ganz in Silber, also sehr spannend die Fotos, die man da gesehen hat. Es gibt natürlich auch eine Limited-Auflage von 30 Taschen, jede unterschiedlich und in unterschiedlichen Farben, die dort erhältlich sind. Ja, neue Kombinationen von Farben, eben Softbrush-Schablonen, abgeplatzten und gebrannten Farbtechniken, die alle unter anderem neu interpretiert wurden. Also ja, wer in Mailand ist, jetzt Sommer ist da, wir reisen wieder sicher mehr, also vorbeischauen lohnt sich bestimmt, weil es einmal total was anderes ist.
Ja, das sieht auf dem Foto ja so aus, als ob der ganze Laden aus Alufolie besteht. Ne? Und dann und dann nur dieses eine Modell
genau,
da inszeniert.
In 30 war genau, in einer, ja.
Ja, genau.
Ähnliche Aktion wie damals, Liebeskind, die hatten ja auch bei den Eröffnungen ganz in einer Farbe eingewrappt sozusagen, ne? Aber mit mehreren Taschenmodellen.
Ganz genau.
Nicht ganz so verrückt von Mailand jetzt in die Riem-Arkaden, und zwar in nach Süddeutschland. Onigo, das ja zur Deichmann-Gruppe gehört, eröffnet dort nämlich einen 195 Quadratmeter Store Finde ich auch gut, dass das Konzept auch immer weitergeht. Ich fand das eigentlich ganz gut. Das sage ich mal so, das weibliche, der weibliche Snipes, also Multibrand Store mit Schuhen von Doc Martens, New Balance, Jordans. Aber sie haben auch Apparel von Nike und auch deren Eigenmarke. Das ist dann hiermit die 8. Eröffnung seit 2021 auch. Also slowly but steadily ist ja dann auch manchmal gesünder, dann nicht in einem Jahr vielleicht 50 Stores aufzumachen, aber step by step.
Ja.
Wo ich ein bisschen traurig bin, ich meine, ich bin ja natürlich happy, im wunderschönen Romont zu sein, aber dass ich jetzt nicht in Paris bin, nämlich zwischen dem 20. und 25. Juni, da öffnet nämlich High Snobiety das 5. Mal ihren Not in Paris Flagship Store. Hier werden Produktkollaborationen kuriert, die sich, sage ich mal, rund um die Säulen des parisischen Lifestyles drehen. Und zwar Kunst, Film, Literatur, Mode, Musik und Gastronomie. Und dazu werden dann an jedem Tag auch die jeweiligen Kollaborateure dann eingeladen. Den Pop-up kann man in 101, also 101 Rue au Mur besuchen. Es gibt 2 Stockwerke, exklusive Produkte und Installationen. Jeden Abend gibt es einen L'Apéro, also der französische Aperitif, wie man das nennt. Und coole Sounds. Wer hat da jetzt alle mitgemacht, also in diesen Kollaborationen? Lasse du Falafel, Jean-Paul Gaultier, von dem haben wir ja schon letztens gehört, der ist dann von Germany's Next Topmodel da direkt nach Paris gereist, scheinbar. Lulu Paris, Adidas, Ecole Couture und Café de Flore. Man kann es auch im Online-Shop besichtigen, also wer Lust hat, mal reinschauen. Sicher auch coole Sachen dabei. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, Heidi, was gibt es Neues in der nächsten Kategorie?
Neues aus dem Metaverse.
Ja, in dieser Kategorie habe ich 2 kurze Meldungen gefunden. Zum einen die Metaverse Beauty Week. Und da haben die Mode- und Schönheitsmarken, die ja noch immer nach neuen Wegen suchen, um ihren Kunden in Kontakt um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und neue Zielgruppen zu erschließen, sich vom 12. bis 17. Juni zusammengetan auf unterschiedlichsten Plattformen wie Roblox, Decentraland und Spatial.io. Dabei waren Marken wie Lush, Neutrogena, Glossybox, Clementine, Cosnova, Lotte London, Flannels, The Immersive Kit, The Fabricant, Valde Beauty. Die haben da teilgenommen. Die meisten von denen, unsere Zuhörer, kennen die schon, weil wir schon immer wieder berichtet haben. Und was konnten die Besucher machen? Sie konnten Beauty-Spiele ausprobieren, an Hairstyling-Masterclasses teilnehmen, von Tipps und Tricks profitieren und zahlreiche Kosmetika in NFT-Form entdecken. Und auch ein neues Festival fand vor kurzem statt, also bis vor wenigen Tagen, eben von 12. bis 19.06. Und zwar war das Red Eye Metazine und die also das Fashion Film Festival Milano haben zusammen eben das erste Modefilmfestival im Metaversum veranstaltet. Die Teilnehmer haben sich auf der Webseite, also Spatial.io wieder, registrieren können, einen Avatar erstellen können. Und sobald sie dort eben quasi dann angekommen sind, waren sie in der virtuellen Welt von der Fashion Film Festival Milano, die sie erkunden konnten, mit anderen Avataren interagieren konnten und vom Red Eye Medicine Team die sorgfältig gestalteten Räume entdecken konnten. Da waren dann fesselnde Galerien mit Modefilmen, Videos, Bildern und viel mehr. Man konnte das Festival so erleben. Es waren aber auch natürlich unterschiedlichste andere Bereiche beherbergt, wie zum Beispiel auch ein Kino mit virtuellem Auditorium, in dem die Wettbewerbsfilme angesehen werden konnten, aber auch die Winners Lounge zu einem lebendigen Zentrum umgebaut, wo auch die Gewinner bekannt gegeben wurden. Spannend war auch, dass die Trophäe, diese 3D-Zwillingstrophäe, die wurde von Fornasetti entworfen und hat natürlich der Preisverleihung einen Hauch von Prestige und Innovation gegeben. Es ist ein neues, aufregendes Kapitel, das die Schönheit eines Modefilms mit der bahnbrechenden Technologie eines, also des Metaversums verbindet. Als bahnbrechende Kategorie Best Metaverse Fashion Film Award, der wurde eben ins Leben gerufen. Mit dieser Auszeichnung wird der Künstler gewürdigt, in die neuen Visionen der Mode im Bereich der virtuellen Realität und des Web 3 authentisch interpretiert und einzusteigen und die Möglichkeit des Geschichtenerzählens zu erweitern. Und ja, also das war das erste Mal. Die Gewinner sind jetzt noch nicht, also ich habe sie noch nicht gefunden. Wir werden sie dann auch online stellen, damit die Leute, die sich, unsere Zuhörer, die sich interessieren, auch das nachlesen können.
Sehr gut, da gibt es dann wahrscheinlich die digitale Awards.
Ja, ja, also wie gesagt, und von Fornasetti kreiert. Also sicher spannend und eine schöne Geschichte.
Das auf jeden Fall. Somit würde ich sagen, wir sind auch schon bei unserer letzten Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, Anna, das ist ja deine Lieblingskategorie, oder? Oder eine deiner?
Ja, sagt sie immer, ne?
Sagt sie immer, genau. Und heute habe ich etwas gefunden, was dir bestimmt auch gefällt. Und zwar ist das die kleinste Handtasche der Welt. Und die ist aber nur 657 mal 222 mal 700 Mikrometer groß oder klein in dem Falle. Sie ließe sich auch durch das Loch einer Nähnadel schieben. Also man kann sich jetzt vorstellen, wie klein ist. Und natürlich auch in dem Falle völlig funktionslos. Erfunden hat sie das New Yorker Künstlerkollektiv MSHF, also MSHF.
Kannst du es nochmal sagen?
Das zuletzt mit einem paar tomatenroter aufgeblasener Stiefeln. Die haben alle gesehen, diese großen, wuchtigen Stiefeln, die online in Social Media überall gezeigt wurden. Ja, also die haben offenbar sehr viel Fantasie und sehr innovative, kreative Ideen. Und ja, also...
Wow. Die muss ja dann noch kleiner sein als die Jacquemus-Tasche. Ich dachte, das wäre schon die kleinste Tasche der Welt. Wo vielleicht gerade mal eine Münze reinpasst, aber jetzt bin ich mal gespannt.
Na, die ist kleiner.
Die ist noch kleiner.
Die ist kleiner und die ist ein bisschen Louis Vuitton on the go, von Louis Vuitton auch empfunden, sogar so kleine Logos sind dann oben, man sieht es dann in grün. Ja, also wirklich mini.
Ja, die ist ja, die passt ja durch das Nadelöhr einer kleinen Nadel. Also kannst du dir vorstellen, die kann man gar nicht sehen. Kannst nichts reinpacken. Also,
nein, ich würde sie gleich verlieren, ich gebe es zu.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ja das wäre jetzt der Übergang, der wäre jetzt zu gemein, aber ich sag mal, bei Germany's Next Topmodel wurden jetzt andere Größen vorgestellt. Da hat nämlich das erste Mal eine Kandidatin gewonnen, die nicht den üblichen Laufstegstandard 90-60-90 entspricht. Die 23-jährige Vivian aus Koblenz gewann die 18. Staffel der Sendung, immerhin 18. Staffel, ne, und ist eine Plus-Size-Kandidatin gewesen. Sie hat sich gegen alle durchgesetzt und ja, und ist mal wieder so ein Beweis. Heidi Klum, die setzt ja immer auf verschiedene Typen von Menschen, die gewinnen. Das ist sicherlich auch dem Thema, die, ja, wie soll ich mal sagen, das ist sicherlich auch auf der einen Seite Marketing, ne, um verschiedenste Zielgruppen anzusprechen. Trotzdem muss ich sagen, finde ich das gut, dass sie da so auf Diversität setzt und das auch zeigt. Und sie hatte ja 2021 auch das erste Mal ein Transgender-Model als Sieger zu verzeichnen und hat auch in der Zwischenzeit alle möglichen Menschen da gehabt, die vielleicht nicht den üblichen Modelmaßen und Vorstellungen entsprachen. Und jetzt ist eben ein Curvy-Model Sieger geworden. Und das finde ich gut, dass man das macht. Denn das erweitert ja auch unseren Horizont ein wenig, ne?
Definitiv.
Ja.
Ganz genau.
Ja. So, und dann habe ich hier noch eine kleine Meldung gefunden. Da kriegt man so ein bisschen Schnappatmung, wenn man die Produkte sieht. Und zwar hat Fendi eine Capsule Kollektion gemacht für Basketball. Ne? Da findet man Fendi Roma als Logo drauf und College-Schriftzüge auf den Trikots, T-Shirts und Shorts und allen möglichen weiteren Material. Der preiswerteste Artikel dieser Kollektion kostet 90 Euro, sind aber leider nur ein paar Socken. Also wow. Das ist, ne, 90 Euro, das finde ich schon sportlich. Aber ansonsten.
Die sieht man auch dann.
Ja, du
deine
darfst dann.
Half-Socks.
Genau, also da darfst du nicht so eine lange Hose anziehen, sondern da musst du noch eine kurze anziehen, am besten, damit man die auch sieht.
Aufziehen.
Ne? Genau. Ja, dann kannst du dir da einen schönen Basketballkorb für 7.900 Euro kaufen, den Basketball selber für 890 Euro. Passend dazu gibt es dann noch einen schwarzen Hoodie für 1.000 Euro, Sneaker kosten um die 800 Euro. Ja, würde ich mal sagen, also wer Fendi tragen möchte und lässig in seinem Basketball-Outfit durch die City schlendern möchte jetzt im Sommer, der muss da schon ordentlich Geld mitbringen. Ne? Ja.
On that note muss ich sagen, schlüpfe ich jetzt hier in meinem Hotelzimmer, nehme ich auch gerade in meine Fendi Mules rein. Ich bin nämlich Ende unseres Podcasts angekommen. Muss zugeben, die waren jetzt nicht so teuer wie der Hoodie, aber trotzdem. Ja, also Fendi, die lassen sich echt nicht lumpen, was die Preise angeht.
Ja.
Wir hatten wieder eine spannende Episode. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und gerne über LinkedIn mit uns in Kontakt treten.
Ja.
Ganz genau.
Genießt den Sommer und lasst es euch gut gehen.
Schöne Zeit.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.